Manchmal holen uns alte Erfahrungen ein, verpasste Chancen, schmerzhafte Umwege, geistliche Durststrecken. Die Frage ist, ob unsere Vergangenheit uns nur belastet oder ob Gott sie gebrauchen kann, um uns tiefer zu sich zu ziehen. 5. Mose beginnt mit einem Rückblick auf den Weg Israels von der Begegnung mit Gott am Berg bis an die Schwelle des guten Landes. In diesem Spiegel lernen wir etwas über Gottes Herz, über uns selbst und vor allem über Christus, der als das lebendige Wort mitten in unserer Geschichte steht. Gottes liebendes Herz und seine gerechte Hand im Rückblick erkennen. Wenn Mose in 5. Mose 1 den Weg Israels noch einmal vor das Volk stellt, öffnet sich ein Doppelbild, vorn die sichtbare Geschichte von Aufbruch, Wüste, Angst und Verweigerung, dahinter das verborgene Bild eines Gottes, der liebt und regiert. In der Erinnerung an die Wüstenzeit fasst Mose es mit einem zärtlichen, fast verwunderlichen Satz zusammen, und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Das ist das Herz Gottes, er trägt, lange bevor wir es verstehen, und oft gerade dann, wenn wir meinen, allein zu gehen. Der Rückblick im Licht Gottes macht sichtbar, wie viele Schritte, die wir als Zufall, eigene Kraft oder sogar als verlorene Jahre einordneten, in Wahrheit in diesen väterlichen Armen lagen. Wenn wir zurückblicken, lernen wir auch Gottes Herz und seine Hand kennen. Sein Herz ist liebevoll, seine Hand gerecht. Nach seinem Herzen ist Gott liebevoll, nach seiner Hand ist er gerecht. Doch derselbe Abschnitt erzählt auch von einer Hand, die gerecht handelt. Die Generation, die am Rand des Landes den Weg verweigerte, sollte das gute Land nicht sehen. Gott lässt Israel die Folgen seines Unglaubens und seiner Widerspenstigkeit tragen, er streicht nicht mit einem billigen Trost über alles hinweg. Zwischen Horeb und Kadesh Barnea lagen nicht nur mühsame Umwege, sondern eine Schule, am Horeb empfängt das Volk Gesetz, Offenbarung über die Stiftshütte, das Priestertum und den Dienst. In der Wüste lernt Israel, dass Gott eine Wohnstätte unter ihnen haben will und dass sein heiliges Gesetz nicht verhandelbar ist. So wird deutlich, Gottes Liebe ist nicht weich und beliebig und seine Gerechtigkeit ist nicht kalt und distanziert. Im Rückblick erkennen wir beides zugleich, die unermüdliche Treue, die trägt, und die heilige Ernsthaftigkeit, die uns nicht in unseren falschen Wegen bestätigt. Wer so auf seine eigene Geschichte schaut, beginnt innerlich zu atmen. Die Jahre, in denen scheinbar nichts voranging, bekommen Gewicht, vielleicht waren es Zeiten, in denen Gott verborgen an den Fundamenten gearbeitet hat, an unserem Verständnis seines Wortes, unserer Beziehung zu seiner Wohnstätte, unserem inneren Gehorsam. Und die schmerzlichen Konsequenzen verfehlter Wege verlieren ihren lähmenden Stachel, sie werden zu Markierungen einer gerechten, aber nie lieblosen Führung. Ein solcher Rückblick macht nicht zynisch, sondern still und dankbar. Zwischen verpassten Gelegenheiten und unerwarteten Bewahrungen steht ein Gott, der wie ein Vater trägt und wie ein gerechter Richter erzieht. Wer sich dem stellt, kann mit wachsendem Vertrauen sagen, kein Abschnitt war vergeblich, nichts entglitt seiner Hand, und gerade deshalb ist auch der nächste Schritt nicht dem Zufall überlassen. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Ein ernsthafter Rückblick im Licht Gottes löst die Verkrampfung, mit der wir unsere Vergangenheit festhalten. Er zeigt, dass Gottes liebevolles Herz und seine gerechte Hand nie voneinander zu trennen waren, er hat getragen, wenn wir es nicht bemerkten, und er hat korrigiert, wo wir uns verrannten. Diese Einsicht befreit von verbittertem Grübeln und von romantisierender Verklärung. Wer so zurückschaut, lernt, Gottes Gegenwart heute gelassener zu vertrauen und auch die noch offenen Fragen seiner Geschichte in die Hände dessen zu legen, der in Liebe regiert. Unsere Ohnmacht und den Ernst des Unglaubens sehen. Wer 5. Mose aufmerksam liest, merkt, wie sehr dieses Buch nicht nur von Gott, sondern auch vom Menschen spricht, und zwar entlarvend nüchtern. Israel steht am Rand des guten Landes, versehen mit allen Vorrechten, es hat das Gesetz gehört, den Aufbau der Stiftshütte und des Priestertums erlebt, es ist zur geordneten Armee geformt worden. Und doch lautet Gottes Urteil über die Generation von Kadesh Barnea, wenn irgendjemand unter diesen Männern, dieser bösen Generation, das gute Land sehen wird, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Der Ernst liegt nicht zuerst in einzelnen Fehltritten, sondern in einer grundlegenden Haltung, Unglaube. Vor dem Land, das Gott zugesagt hat, sieht das Volk vor allem die Größe der Städte und der Enakiter, die geschichtliche Treue Gottes in Ägypten und in der Wüste tritt hinter die sichtbaren Schwierigkeiten zurück. Im 5. Mose wird offenbart, dass der Mensch nichts ist, wir sind nichts, wir besitzen nichts und wir können nichts ausrichten. Im Rückblick zeigt sich, Unglaube ist mehr als ein schwankendes Gefühl, er ist eine tief sitzende Entscheidung, dem Sichtbaren mehr Gewicht zu geben als dem Wort des lebendigen, treuen Gottes. Die Menschen in der Wüste waren nicht machtlos, weil sie zu wenig Ressourcen hatten, sondern weil sie Gott innerlich klein machten. So wird der Weg Israels zum Spiegel. Auch wir kennen Momente, in denen Gottes Zusagen theoretisch präsent sind, aber die Städte bis an den Himmel befestigt, Herausforderungen, Bedrohungen, innere und äußere Grenzen, unser Herz beherrschen. 5. Mose erinnert daran, dass der Mensch nichts ist, nichts hat und nichts ausrichten kann aus sich selbst und dass gerade die Illusion eigener Stärke dem Unglauben Vorschub leistet. Diese schonungslose Sicht auf uns selbst ist keine Demütigung ohne Hoffnung. Sie bereitet vielmehr den Boden für eine tiefere Abhängigkeit. Wenn die Vergangenheit im Licht Gottes zeigt, dass unsere besten Vorsätze an der Grenze des eigenen Herzens zerbrechen, dann geht es nicht darum, noch energischer auf uns selbst zu setzen, sondern darum, unser Vertrauen umzulagern. Der Rückblick wird so zur inneren Umkehr, Weg von der heimlichen Selbstsicherheit, hin zu einem nüchternen Geständnis, ich kann das Land nicht erobern, aber Gott kann sein Wort erfüllen. Wer die eigene Ohnmacht und den Ernst des Unglaubens so wahrnimmt, wird milder im Blick auf andere, wachsamer gegenüber eigenen Selbsttäuschungen und empfänglicher für eine Gnade, die nicht unsere Leistungsfähigkeit voraussetzt, sondern unseren leeren Händen entgegenkommt. Wenn irgendjemand unter diesen Männern, dieser bösen Generation, das gute Land sehen wird, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe. Die ehrliche Erinnerung an Situationen, in denen Unglaube unser Handeln bestimmt hat, ist schmerzhaft und zugleich heilend. Sie nimmt uns die Illusion, unser Leben im Griff zu haben, und macht empfänglich für ein Vertrauen, das nicht mehr auf Stimmung oder Sicht, sondern auf Gottes Charakter ruht. Wer sich vor diesem Spiegel nicht verschließt, sondern Gottes Urteil über das eigene Herz annimmt, erfährt paradoxerweise Entlastung, es ist nicht mehr nötig, sich selbst zu beweisen. In dieser Freiheit kann Glaube wachsen, ein leiser, aber tragfähiger Glaube an den Gott, dessen Zusagen stärker sind als unsere wechselhaften Reaktionen. Christus als nahekommendes Wort und Lebensatem im Heute ergreifen. Wenn der Rückblick auf unsere Geschichte nur zwei Figuren zeigte, den heiligen Gott und den untreuen Menschen, bliebe er am Ende düster und schwer. Die Schrift stellt jedoch eine dritte Gestalt in den Mittelpunkt, Christus als das nahekommende Wort Gottes. In 5. Mose 30 klingt das an, wenn gesagt wird, dass das Gebot sehr nahe ist, in deinem Mund und in deinem Herzen. Paulus greift dies auf und bezieht es auf das Evangelium, das Wort des Glaubens, das nicht fern im Himmel oder in der Tiefe gesucht werden muss, sondern uns zugesprochen wird. Das Wort ist dir nahe, damit ist mehr gemeint als Information. Gott gibt sich in seinem Wort selbst, alles, was Christus ist, getan hat und tun wird, ist in diesem Wort verdichtet und uns zugänglich gemacht. Mose offenbart jedoch auch, dass Christus das Wort ist. Wir können für Gott nichts tun, aber wir können das Wort als unser Leben und unsere Lebensversorgung annehmen. Der liebende, gerechte, treue und segensreiche Gott will nicht, dass wir etwas für ihn tun. Er weiß, dass wir nichts sind, nichts haben und nichts tun können. Seine Ökonomie, sein Weg besteht nicht darin, dass wir etwas aus uns selbst tun, sondern darin, dass wir alles mit Christus, durch Christus, mittels Christi und in Christus tun. Diese Nähe des Wortes wird möglich, weil Christus den Weg gegangen ist, den wir nie hätten gehen können. Er ist Mensch geworden, hat in unserer Geschichte gestanden, ist durch den Tod hindurchgegangen und in der Auferstehung zum lebensspendenden Geist geworden. Darum heißt es über ihn, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Wenn dieses Wort an uns herantritt, steht nicht ein ferner Maßstab vor uns, sondern der gegenwärtige Christus, der als Geist durch das gehörte und geglaubte Wort in uns hineinwirkt. Er bleibt nicht Beobachter unseres Rückblicks, er verbindet sich mit unserer Schwachheit und beginnt, von innen her zu erneuern. So wird der Rückblick auf die Vergangenheit nicht zur endlosen Selbstanalyse, sondern zur Einladung, neu zu empfangen. wo wir im Licht Gottes sehen, dass wir nichts sind, nichts haben und nichts ausrichten können, öffnet sich zugleich der Raum, Christus als Lebensatem aufzunehmen. Sein Wort kann gelesen, gehört, bewegt werden, und gerade darin wirkt der Geist, der Leben gibt. Der Maßstab Gottes bleibt hoch, doch die Last, ihn erfüllen zu müssen, ruht nicht mehr auf unseren Schultern allein. Im Heute bedeutet das, die Erinnerungen an verfehlte Wege und die Furcht vor kommenden Herausforderungen sind nicht der letzte Ton. Über ihnen steht das leise, aber wirkkräftige Zeugnis des nahen Wortes, das Christus in uns lebendig macht und uns Schritt für Schritt in das gute Land seiner Gegenwart und seiner Gnade hineinnimmt. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam wurde zu einem lebengebenden Geist. Wer Vergangenheit und Gegenwart im Licht des lebendigen Christus betrachtet, muss weder verdrängen noch verzweifeln. Der Blick auf die eigene Ohnmacht verliert seinen Schrecken, wenn gleichzeitig das nahe Wort hörbar wird, das uns nicht verurteilt und allein lässt, sondern als Leben in uns hineintritt. Aus dieser Begegnung wächst stille Zuversicht, die Geschichte ist nicht abgeschlossen, solange Christus spricht. Mit jedem Atemzug seines Wortes darf neu begonnen werden, nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft dessen, der als lebengebender Geist in unserer Schwachheit Wohnung nimmt. Herr Jesus Christus, danke, dass du in meine Vergangenheit hineinsiehst und doch mit einem liebenden Herzen und einer gerechten Hand führst. Du kennst meine Umwege, meinen Unglauben und meine eigenen Wege besser als ich selbst, und dennoch gibst du mich nicht auf. Lass dein Licht auf meinen Weg fallen, damit ich deine Treue erkenne, mein Fleisch nicht entschuldige und jede falsche Selbstsicherheit loslasse. Lehre mich, dein Wort nicht als fern zu betrachten, sondern es als deinen gegenwärtigen Atem aufzunehmen, damit dein Geist mich innerlich stärkt. Richte mein Vertrauen neu auf dich, der du mich in deine Ruhe und in das gute Land deiner Verheißungen hineinführen willst. Erfülle meine Erinnerung mit Hoffnung und meine Gegenwart mit deinem Frieden. Amen.